Als wir hierher gezogen sind, das ist schon fast 20 Jahre her. Und dann habe ich heute mal so gerechnet, wenn ich bei manchen 20 Jahre abziehe, dann sind die noch ganz klein und jung gewesen. Und ich erst, da bin ich. Predigtext 2. Korinther Kapitel 5. Wenn ihr Bibel dabei habt, schlagt's auf. Wenn ihr es im Handy habt, tippt ein bisschen 2. Korinther Kapitel 5 von Vers 19 bis Vers 20. 2. Korinther 5 von Vers 19 bis Vers 20. Da schreibt Paulus: Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und wir sind nun Botschafter an Christi Stadt, und Gott lädt die Menschen durch uns ein. Und so bitten wir nun an Christi Stadt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Letzte Woche war merkwürdige Situation. Zum einen schrieben mir Geschwister, dass ihre Heizung ausgefallen ist, und sie haben den Monteur angerufen und der hat ein bisschen repariert und die Heizung lief immer noch nicht, und der kam dreimal. Und die ganze Woche hatten die keine Heizung. Und weil die alte Geschwister sind, haben die mich gedauert. Aber dann habe ich gedacht: Nee, ihr habt einen Kamin und ihr habt Holz im Garten, dann heizt doch den Kamin. Mitte der Woche schrieb mir eine ganz andere Schwester, die mitten in Hamburg in einem Stadtteil wohnt, wo es ordentlich Wärme gibt, dass bei ihnen auch die Heizung ausgefallen ist. Dachte ich, das ist seltsam. Zwei verschiedene Leute an zwei verschiedenen Orten, zwar Teil einer Gemeinde, haben keine Heizung. Ich weiß nicht, wann ist bei euch das letzte Mal die Heizung ausgefallen? Ob ich da nun Mitleid haben soll? Naja, habe ich natürlich ein bisschen Mitleid. Oder letzte Woche hatten einige in meinem Gemeindebereich Magen-Darm. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt, ich nicht. Da ist man arg gebunden. Magen-Darm. Oder Flecke auf der Haut. Also wenn da Flecke auftauchen, die ich bisher nicht gekannt habe, werde ich misstrauisch. Ich mag sowas nicht. Nicht nur, weil man dann erst einen Termin bei der Hautärztin oder Hautarzt finden muss, sondern weil das immer unklar ist, was da draus wird. Ja? Oder zum Thema Weihnachtswampe, ne? Ich habe jetzt mal wieder den Satz gehört: Ich nehme einfach nicht ab. Und ich sehe, dass sich da ein Mensch quält und denk so: Ach lieber Gott, warum ist das Zunehmen so leicht und das Abnehmen so schwer? Oder ich werde einfach nicht gesund. Naja, denke ich dann, du bist 85, was willst du denn gesund werden? Aber ich weiß noch nicht genau, wenn ich 85 bin, wie ich dann fühle. Und ich dann auch denke: Warum wird denn das nicht wieder? Das ist immer geworden. Ja? Oder dann dieser ganz andere Satz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt: Dummheit lässt sich nicht bekämpfen. Habt ihr schon mal gehört? Dummheit lässt sich nicht bekämpfen. Also die studiertesten Leute, die können sowas von strunzdumm sein, dass es weh tut. Mir zumindest. Dummheit tut mir weh. So, jeder von uns hat seine eigene Dramatik. Und das ist gut so, dass wir nicht alle die gesamte Dramatik tragen müssen. Jeder von uns hat seinen Schmerz, seine offenen Bedürfnisse und unerfüllten Wünsche. Das war wieder ein Satz, Leute. Weihnachten, wünscht ihr euch was dieses Jahr? Nee, ne? Ich wüsste gar nicht, was ich mir wünschen sollte. Aber das stimmt nicht. Jeder von uns hat offene Wünsche. Jeder von uns hat offene Wünsche. Die kann man nur nicht immer einpacken mit Schleife drum, das verstehe ich schon, ne? Aber lasst uns nicht so tun, als hätten wir keine Wünsche, das ist doch nicht wahr. Jeder von uns hat seine Bedürfnisse, jeder hat seine Verletzungen, seine Entzündungen und Wunden. Und Weihnachten, das soll so eine Glückszeit sein. Wer entscheidet das eigentlich, dass Weihnachten eine glückliche Zeit bei euch wird? Wer ist für dein Glück verantwortlich? Wir selber. Kluge Antwort. Wir selber. Aber es ist auch eine doofe Antwort, weil es wäre so leicht zu sagen, nee, meine Frau ist dafür zuständig, dass ich glücklich bin Weihnachten. Leute, da hätte ich es doch richtig gut, oder? Und so habe ich gedacht, ich rede mal darüber, wie man die richtige Frau findet. Nee, mache ich nicht. Passt auf, Jesus kommt. Jesus kommt, ist ja, Weihnachten feiern wir, dass Jesus kommt. Ich freue mich, dass ihr dieses Jahr nicht auf den Weihnachtsbaum verzichtet, sondern die ganze Fensterbank mit Weihnachtsbäumen geschmückt habt. Finde ich klug. Ihr wisst, dass Ellen White darauf aufmerksam macht und deutlich sagt, dass jede Gemeinde nicht nur Weihnachtsbaum haben sollte, sondern auch Geschenke drunter legen sollte für die Kinder. Wisst ihr das? Ich bin stolz auf unsere Pioniere. Die können manchmal eine Weite haben. Da ist in meinem Kopf noch alles ganz eng. Also, Jesus kommt. Ich weiß nicht, ob Gott existiert. Aber ich vertraue darauf. Ich weiß nicht, ob Jesus Gott war. Wie der Paulus das schreibt, ja, Gott war in Christus. Was ist denn das für ein Satz? Wenn das jemand heute sagen würde, Gott war in Lilly oder irgend sowas, ja, das ist doch ein Anspruch, meine Güte nochmal. Ja? Ich weiß nicht, ob Gott in Jesus war, aber ich vertraue darauf. Ich weiß nicht, doch ich weiß, dass er gestorben ist, das ist auch außerbiblisch dokumentiert, aber ob er auferstanden ist, aber ich vertraue darauf. Ich bin mir sicher, manche werden hinterher kommen und sagen, Ulf, wie kannst du denn so predigen? Du weißt nicht. Wissen hat für mich was mit Beweis zu tun und ich kann die Dinge nicht beweisen, die übernatürlich sind. Überhaupt nicht. Es mag eine Menge Indizien dafür geben. Aber es soll mich nicht daran hindern, darauf zu vertrauen, dass Jesus auferstanden ist. Ich vertraue auch seinen Moralvorstellungen und darauf, dass du und ich, dass wir seine Schöpfung sind. Und ob er wiederkommt, Jesus, ob er wiederkommt? Leute, ich weiß es nicht genau, aber ich vertraue darauf. Jeden Morgen, jeden Abend, jeden Mittag und wenn ich Nachrichten gucke, dreimal mehr. Ich habe mein ganzes Leben diesem Jesus anvertraut und darum ist Weihnachten für mich von Bedeutung. Mein Großvater hat eine Menge Not gehabt, dass wir andauernd Weihnachten gefeiert haben. Der war so ein Adventist, der hat geglaubt, dass das ein heidnisches Fest ist. Und Weihnachten feiern geht gar nicht. Und heute würde ich mit ihm aber streng diskutieren und sagen, Opa, was hast du da für einen verdrehten Kopf gehabt? Warum? Weil, Leute, einmal im Jahr möchte ich mich daran erinnern, dass Jesus als Mensch in diese Welt kommt. Leute, dass Gott selber Mensch wird, dass er die Menschenwelt mit uns teilt. Habt ihr darüber mal nachgedacht, was das bedeutet? Der wird Mensch und flieht. Also ein Fluchtkind, ein Asylkind. Damit wächst er schon mal zweisprachig auf. Neben seinem Hebräisch lernt er noch Ägyptisch oder so ähnlich. Später sicher auch Griechisch. Aber Jesus ist ein Asylkind. Und er blieb lange da. Das ganze Vorschulalter hat er in Ägypten verbracht. Wo wart ihr in eurer Vorschulzeit?
Auch in Ägypten.
Ne? Wäre doch was.
Auch in Ägypten.
Wäre doch was. Also Gott wird Mensch, er teilt unsere Menschenwelt, er flieht, er schwitzt, er baut. Wer von euch hat gebaut? Jesus hat auch gebaut. Er hat das gleich zu seinem Beruf gemacht. Ja, vom Bauarbeiter. Meister weiß ich nicht. Meister ist nicht berichtet, dass er ein Meister war, aber ein Bauarbeiter war er. Ne? Ich weiß, Luther hat Zimmermann übersetzt, aber das Wort, was im Griechischen steht, meint eigentlich jemand, der Häuser baut. Der hat mehr gemacht, als nur die Balken zugeschnitten und zusammengebracht. Jesus, da wird Gott Mensch. Er teilt das Menschsein mit uns. Ist euch bewusst, dass Jesus Single bleiben musste? Jesus hat nicht geheiratet. Zum Glück durfte der mit 33 dann noch gehen. Das hältst du doch gar nicht aus, alleine, so ein ganzes Leben lang. Gott teilt Menschenwelt mit uns. Und die Bibel sagt, Paulus hat es hier geschrieben, er entschuldet uns absolut mit seinem Erdenleben, der Kreuzigung und der Auferstehung. Habt ihr das gelesen? Er versöhnte die Welt mit sich selbst, rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu. Was sind das für Sätze? Was meint das? Was meint das, wenn Jesus, wenn Gott Menschsein mit uns teilt, dann meint das, dass Gott uns zeigen will, er hört ab diesem Moment auf, mit uns über Schuld zu reden. Ist euch das bewusst? Als mir das bewusst wurde, habe ich verstanden, dass ich einmal im Jahr dieses Menschwerden Jesu feiern möchte. Wir könnten jetzt drüber nachdenken und sagen, das Kirchenjahr feiert viermal Advent. Und dann noch Weihnachten und zwei Weihnachtsfeiertage. Wie oft feiern wir Ostern? Einmal Pfingsten, einmal Erntedank, einmal. Dieses Weihnachtsfest, das hat eine ganz schöne Bedeutung, ein ganz großes Gewicht im Glauben der Kirche, im Glauben von Christenmenschen. Weihnachten bedeutet also, Gott wird Mensch, um uns zu zeigen, egal ob deine Heizung kaputt oder ganz ist, ob du von Menschen betrogen wirst, ob deine Familie dich nicht ernst genug nimmt, Gott will uns zeigen, ich aber rede mit dir nicht über deine Schuld, sondern will einfach nur mit dir sein, mit dir zusammen sein. Es ist die Erinnerung an den Gott, der Menschwelt mit uns teilt und sich alles auch selbst antut, um uns seine Liebe zu zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr darauf vertraut. Ich vertraue darauf. Jesus ist gekommen. Erstens ist das ein Grund zum Feiern für mich. Und bei euch? Zweitens, Jesus kommt, bedeutet ja auch, dass er wiederkommt. Er hat gesagt, ich will alles vorbereiten und dann will ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Hat er gesagt, oder? Könnt ihr euch erinnern? Ja, ne? Glaubt ihr das noch? Ich glaube das jetzt besonders. Also, wenn hier jüngere Leute sind, die manchmal daran zweifeln, dass es mit der Welt überhaupt noch mal vorwärts geht. Ich weiß nicht, ob das mit der Welt noch mal vorwärts geht. Aber ich empfehle euch einen Text in der Offenbarung. Das sind die sieben Plagen. Merkt euch das. Sieben Plagen. Lest die. Fragt die Väter und die Onkels und die Tanten und die Ahnung haben und den Pastor, was da steht. Was steht da? Es steht da drin, dass es so affenheiß wird auf dieser Welt, dass wir es nicht mehr aushalten. Steht das da drin? Das steht da drin. Wir haben viel rumgedeutet, aber es ist so eindeutig, was da steht. Es wird heiß wie nix, wie es vorher nicht war. Und das Wasser geht kaputt in den Meeren und das Trinkwasser geht kaputt. Da wird mir ganz schummrig, wenn ich das lese. Und ich denke, da will ich nicht leben in dieser Zeit. Und Kriege werden sein. Hauen die sich die Rübe ein. Das demokratische Amerika ist auf einmal das Gegenteil von demokratischem Amerika. Leute, was da im Moment passiert in unserer Welt, ich hätte meinem Großvater, ich habe es ihm nie geglaubt. Diese ganze prophetische Auslegung, die ging mir hinten irgendwie runter. Ich dachte, du liebe Güte nochmal, geht doch immer bergauf. 70er Jahre, geht doch bergauf. 80er Jahre, 90er Jahre, endlich die Mauer gefallen. Geht doch bergauf, Glasnost, Gorbatschow und all diese Kunden. Das war doch, meine Güte, war das. Und dann dieser Minister, der gesagt hat, wir müssen diese Umweltkrise, müssen wir in die Hand nehmen. Da lässt sich was machen. Ja? Und dann der totale Einbruch. Ein Volk, das den nicht wählt, als Kanzler. Ein Volk, das den nicht wählt. Ich drehe mich da im Kreis. Leute, wenn ihr den Eindruck habt, es geht nichts mehr bergauf, dann lest einfach in der Offenbarung. Warum? Weil dort drin steht, dass alles das, was kommt, was chaotisch ist, was zerstörend ist, was kaputt macht, nicht das Letzte ist. Da steht schon drin, da wird Verführung sein durch Rechthaber, dass ihr nicht mehr wisst, was richtig und falsch ist. Die werden euch derart den Kopf verdrehen, die Birne weich machen, dass ihr nicht mehr erkennen könnt, was richtig und falsch ist. So verrückt wird das werden. Sagt alles die Bibel. Ja? Und nachdem diese Erde unerträglich wird, sagt meine Bibel, will er uns zu sich nach Hause holen. Und im Grunde, sagt Paulus, ist doch das Leben hier auf dieser Welt nur eine Expedition, nur eine Erkenntnisreise. Einmal in der gesamten Ewigkeit, Philipp, einmal in der gesamten Ewigkeit werden wir alt und sterben. Einmal kriegen wir als Menschen die Chance, das zu fühlen, was das bedeutet, alt zu werden. Ich habe ehrlich, ich habe immer gedacht, wenn du 50 bist, hast du es geschafft. Wenn du 60 bist, geht das Leben nur noch geradeaus. Ja, ich habe irgendwie ausgeblendet, dass bei meiner Uroma nichts geradeaus ging. Das ging irgendwie immer weiter rückwärts. Ja, die ist dann auch nicht mehr geradeaus gelaufen. Und es gab diesen Tag, wo sie auch nicht mehr geradeaus denken konnte. Das habe ich alles ausgeblendet. Ich dachte, wenn ich 60 werde, dann geht das Leben geradeaus. Ja, das wird nicht so. Gott teilt mit uns eine Erkenntniswelt und er sagt uns alles, was kommt. Der hat genau vorausgesagt, was passiert. Und ein paar in unserer Gesellschaft, die brechen jetzt zusammen. Aber ich lese in meiner Bibel, Jesus kommt und dann merke ich, das ist für mich ein Grund zum Hoffen. Das ist nicht nur ein Grund zum Feiern, Weihnachten, Jesus ist Mensch geworden und es geht nicht mehr um meine Schuld, sondern es geht darum, mit ihm zu sein und er mit mir. Und jetzt geht's, wenn es darum geht, die Welt geht irgendwie zugrunde, dann sagt Jesus, hey, mach doch mal das Fenster auf, mach die Augen auf, guck doch hin, ich komm dich holen. Du musst doch keine Angst haben. Ich habe dir doch alles gesagt, was passiert. Vertraut ihr darauf? Jesus kommt, ist ein Grund zu hoffen, oder? So, und das Dritte. Das Dritte ist so ein bisschen gefährlich. Das mache ich gar nicht zum ersten Mal hier, aber ich wiederhole das gerne und immer wieder. Kennt ihr diesen Satz? Wenn der Vater kommt, dann. Kennt ihr diesen Satz? Wenn der Vater kommt, dann. Zuerst fiel mir ein, wenn der Vater kommt, dann fahren wir in den Urlaub. Warum lacht ihr? Das erleichtert irgendwie, ne? Ich weiß, ihr habt was anderes gedacht, ne? Ihr habt gedacht, wenn der Vater kommt, dann wird er dich bestrafen. Ich habe solche Leute kennengelernt, wo die Mutter das gesagt hat und abends hat der Vater die mit dem Gürtel verkloppt. Ja? Hat überhaupt nicht mitgekriegt, was den Tag über passiert ist, aber er hat es ordentlich versohlt. Wunderbare Menschen sind das geworden, fragt mich nicht. Aber kennt ihr diesen Satz, wenn der Vater kommt, dann erklärt er dir alles. Wie klingt das? Wenn der Vater kommt, dann erklärt er dir alles. Oder wenn der Vater kommt, dann spielt er mit dir. Das ist doch was, oder? Dann spielt er mit dir. An welchen Gott glaubst du? Glaubst du an den Gott des Erbarmens oder an den Gott der Gerechtigkeit? Glaubst du, vertraust du diesem Gott des Neuen Testamentes oder vertraust du diesem Gott des Alten Testamentes? Grundsätzlich zuvor, bevor wir den Gedanken weiterführen, ich spiele kein Skat, aber ich kenne da diese Formulierung her. Erbarmen schlägt immer die Gerechtigkeit. Erbarmen steht darüber. Erbarmen sticht immer die Gerechtigkeit. Wenn wir also sagen, Gerechtigkeit ist das Größte und irgendjemand haut auf den Tisch die Karte Erbarmen, taut Gerechtigkeit weg. Gerechtigkeit ist immer größer, nein, Erbarmen ist immer größer als Gerechtigkeit. Also, an welchen Gott glaubst du? Welchen Gott vertraust du? Dem Gott des Erbarmens oder dem Gott der Gerechtigkeit? Wenn der Vater kommt, dann, was hörst du da? Jetzt könnten Leute kommen und sagen, können wir uns denn das überhaupt aussuchen, an welchen Gott wir glauben? Ja, natürlich. Worauf wir vertrauen, das ist unsere Verantwortung. Worauf wir vertrauen, worauf ich vertraue, entscheide ja ich und kein anderer. Kann auch niemand anders für mich entscheiden, auch nicht für euch. Das, worauf wir vertrauen, ist unsere Entscheidung und das prägt unser ganzes Leben und Bekenntnis, unser Handeln, unser Bewerten, unser Miteinander, unsere Politik. Was ist Gerechtigkeit? Nun, das deutsche Wort Gerechtigkeit, da steckt das Wort richtig drin und da steckt das Wort rechnen drin. Habt ihr das gewusst? In dem Wort Gerechtigkeit steckt die Frage darin, bist du richtig oder falsch? Bist du richtig oder gehörst du zu den Versagern dieser Welt? Und ich weiß, zu wem ihr gehört. Habt ihr gehört? Oh, das klingt schön hier. Ja? Wenn der Vater kommt, haut er euch allen mal so richtig. Wisst ihr, was er da macht? Der rechnet dann mit euch ab, wie im Alten Testament. Wie hieß der Mann nochmal bei Josua? Achan, mit Mann und Maus, Katze, Kanarien, Vogel, Fische, alles platt gemacht. Alles. Weil der Alte nicht aufgepasst hat im Krieg, sind sie alle platt gemacht worden. Das ist Gerechtigkeit. Und da wird im letzten Gericht, wer an den Gott der Gerechtigkeit glaubt, jetzt hört gut zu, da wird im Gericht euer Lebensvideo gezeigt. Und dann können wir alle sehen, was ihr im Geheimen und Verborgenen gemacht und gedacht und getan habt. Das ist Gerechtigkeit. Da freue ich mich drauf, eure Filme zu sehen. Nächtelang werde ich da eine Serie nach der anderen streamen. Ja? Euer Leben, oh nee, hier steht ja, bei mir startet es, steht gerade hier. Ich auch? Leute, wenn ihr an den Gott der Gerechtigkeit glaubt, dann müsst ihr wissen, mit eurem Lebensvideo geht's los. Es geht mit eurem Lebensvideo los. Und dieses Bestrafungsbedürfnis und dieser Racheausgleich, der ist doch immer angstmotiviert, stimmt das? Gerechtigkeit ist in unserem Kopf und in unserer Seele immer mit Angst motiviert. Da kann ich so richtig unter Druck setzen. Müsst ihr mal gucken, in der Kirchengeschichte. Immer wenn die Leute sehr laut von Gesetz und Ordnung geredet haben, ging es immer um Macht. Es ging immer darum, Angst zu machen. Übrigens, theologisch stimmt das gar nicht. Das Alte Testament hat den Begriff Zedakach für Gerechtigkeit. Und unser Bruder Udo Worschech, Professor Altes Testament, früher in Friedensau, hat da eine Menge drüber gearbeitet und geforscht, um deutlich zu machen, dass der Begriff Gerechtigkeit im Alten Testament verwoben ist mit Erbarmen und heilvollem Handeln. Hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir im Kopf haben für Gerechtigkeit. Da gibt es zum Beispiel die Stiftshütte. Wisst ihr, wie die wörtlich heißt? Es ist das Zelt der Abrechnung? Zelt der Versöhnung. Wörtlich heißt das Zelt der Versöhnung. Ja? Oder wenn ich mir die Gesetze angucke, zum Beispiel das Gesetz über das Erlassjahr. Wenn jemand lange Schulden hat und die Schulden ewig nicht abzahlen kann, da gibt es da einen Punkt, wo Gott sagt, so in dem Jahr streichen wir alle Schulden, egal was bis dahin abgezahlt wurde oder nicht. Das ist so spannend, dass diese Gerechtigkeit Gottes, Gott hat dem Mose immer wieder so das Erbarmen dazwischen gedrückt, immer wieder. Da gibt es zum Beispiel das Militärgesetz. Kennt ihr das Militärgesetz im Alten Testament? Wer muss zum Militär? Prinzipiell jeder. Ja, wer frisch verheiratet war, der durfte zu Hause bleiben. Wer Angst hatte, durfte zu Hause bleiben. Stellt euch das mal vor. Ist das nicht cool? Und da muss man nicht erst zu einem Amt rennen oder irgendwas. Das ging auf Vertrauen. Nee, ich traue mich nicht. Bleib lieber da. Was ist denn Erbarmen? Leute, wie würdet ihr Erbarmen beschreiben? Für mich hat Erbarmen was zu tun mit Mitgefühl, mit diesem weichen, warmen Herzen. Dieses unendliche Wohlwollen, diese grenzenlose Stärke. Ich lerne daran. Ich kann das nicht. aber ich will es können. Ich habe in manchen Gemeinden in 35 Pastorenjahren Leute gehabt, die haben mich so aufgeregt. Mit ihrer unwahrscheinlich engen, kaputten Haltung über Theologie und Welt und Moral und irgend sowas. Und sie dachte, das ist doch nicht Kirche Jesu. Doch, das ist auch Kirche Jesu, habe ich gelernt. Was ist Erbarmen? Mitgefühl, weiches, warmes Herz, unendliches Wohlwollen und grenzenlose Stärke. Schuld ist kein Thema. Warum? Weil Schuld immer nach hinten gerichtet ist, nie nach vorne. Schuld ist immer nach hinten gerichtet, ist immer auf Strafe ausgerichtet. Du bist schuld, heißt, du kannst das 10.000 Mal bezahlen. Du bleibst schuld in meinem Leben, in meiner Biografie. Da wird noch nichts geklärt. Und wo will ich denn anfangen und sagen, du bist schuld, ne? Lili, du würdest sagen, und du auch. Wir würden uns das schon um die Ohren hauen, bis wir merken, so ein Quatsch, was wir hier machen. Das Leben geht dann nach vorne, Leute, nicht nach hinten. Habt ihr schon mal rückwärts gelebt? Wer von euch ist das dritte Mal eingeschult worden? Wir leben doch nach vorne. Wenn wir Weihnachten Adventszeit nennen, wenn wir es Advent nennen, mit welchem Wort ist das Wort Advent verwandt? Nicht mit Zucker, mit Adventure. Mit Abenteuer, mit Neugierde, ja. Mit der Lust auf morgen. Egal, was kommt, das ist Advent. Ja? Also Erbarmen, da geht es nicht um Schuld, sondern es geht um Förderung, um Stärkung, um Begleitung ohne Ende. Und da wird kein Video von dir als Offenbarung deiner Sünden gezeigt, sondern es wird ein Video gezeigt und es sind Freudenberichte. Weil wir kapieren, wow, was du alles erkennen durftest, was du durchlaufen musstest und was du erkannt hast unterwegs. Wow, Amen, preis den Herrn. Erbarmen, das hat was mit diesem Schutz und mit Erlösung in jeglicher Form zu tun und sie ist immer liebesmotiviert. Gerechtigkeit, angstmotiviert, Erbarmen, liebesmotiviert. Ich traue mich mal, so zwei große Pole einander gegenüberzustellen. Ich weiß jetzt, dass wir Theologen es gerne haben und sagen, und beide sind ganz wichtig, der Gott der Gerechtigkeit und der Gott des Erbarmens. Ich bin groß geworden mit den Worten meines Schwiegervaters, der mal gesagt hat, Ulf, wir Adventisten sind die Einzigen, die die ganze Bibel glauben. Als mein Vater gestorben ist, lag in seiner Mappe 2 Testamente, ein altes und ein neues. Welches gilt? Welches gilt? Nee, nur das Neue gilt. Nur das Neue. Das heißt nicht, dass es Unsinn ist, Josua zu lesen, sondern das heißt, wenn ich schon Josua lese, dann lese ich ihn mit der Brille des Neuen Testamentes und dann fange ich an zu diskutieren mit diesem Gott und sage, Gott, wieso hat keiner damals bei Josua, warum hat der Josua mit dir nicht diskutiert, dass du diesen Typ mit seiner ganzen Familie errettest? Wieso hat keiner geopfert? Wieso ist keiner aufgestanden? Wieso waren alle froh, dass der hingerichtet wird? Obwohl vorher deutlich steht, dass mehrere Israeliten sich nicht ans Gebot gehalten haben. Gerechtigkeit wirst du nie fertig, Leute. An welchen Gott glaubt ihr? An den Gott des Erbarmens oder an den Gott der Gerechtigkeit? Ist es für dich sinnvoll, dein Leben dem Erbarmer anzuvertrauen? Oder ist es für dich sinnvoll, dein Leben dem anzuvertrauen, der abrechnet, und zwar als erstes mit dir? An welchen Gott glaubst du? Welchem Gott vertraust du dein Leben an? Wenn ich die Predigt nenne, Jesus kommt, dann heißt das für mich, ich habe einen Grund zum Feiern. Jedes Jahr Weihnachten, mich zu erinnern, dass dieser Gott Menschsein mit mir geteilt hat und mit mir teilt. Zweitens, Jesus kommt. Leute, für mich ist das ein Grund zum Hoffen. Egal, wie viel Verrücktheit auf dieser Welt passiert, ist doch schon vorhergesagt. Mich erschreckt das nicht. Ich halte mich an diesen Gott, weil der in mir Hoffnung auslöst. Und drittens, Jesus kommt. Das bedeutet für mich, ich komme nach Hause. Diesem Gott vertraue ich mich an. Bei dem muss ich überhaupt keine Angst haben. Noch nicht mal so ein bisschen, gar nicht. Und ihr so? Amen.